Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Dienstag, den 1. Oktober um 10:15 Uhr, fast genau sogar auf die Sekunde genau. Und wir haben uns gedacht, die Woche könnten wir mal wieder zwei Folgen machen. Nee, ihr seid es ja natürlich gewohnt. Also ab dieser Woche geht's wieder richtig los. Man wird so langsam wieder gesünder und ich hoffe, es kommt auch so schnell nicht
Mit
wieder. Genau.
Vollgas ins vierte Quartal sozusagen, gell?
Genau,
Jetzt
ja,
kommt aus der Sommerpause zurück.
genau. Jetzt viertes Quartal auch heute gestartet und wir hatten es euch ja versprochen und eben diesmal haben wir auch gesagt, diesmal wollen wir es auch wirklich machen, weil wir sagen ja oft, wir könnten ja darüber mal was machen, wir könnten hierüber mal was machen, aber im Endeffekt weiß dann sowieso jeder, das kommt dann eh nicht. Ja, deswegen haben wir gesagt, diesmal werden wir mal so unsere, so in Anführungszeichen, langweiligen Dividendenaktien vorstellen, die wir jetzt aktuell so ganz interessant finden, weil ich glaube, in dem Sektor gibt es gerade doch einige wirklich spannende Werte, weil die eben zuletzt noch nicht so mega gut gelaufen sind. Ich glaube, man hat aber jetzt auch gesehen, bei der letzten Zinssenkung um 50 Basispunkte hat es ja einige schon, ja, wieder so ein bisschen nach oben gespült, sind ganz gut gelaufen, aber einige, ich glaube, einige Aktien haben es einfach noch nicht so ganz mitbekommen, dass die Zinsen gesenkt worden sind. Also auch da besteht noch ein bisschen an Potenzial. Ansonsten gibt es noch interessante Nachrichten. Wir sprechen noch ein bisschen über CVS Health, gleich in doppelter Hinsicht. Das werdet ihr dann noch später verstehen, warum in doppelter Hinsicht. Da gab es einige Nachrichten. Dann bei BASF ist ja aktuell einiges los. Werden wir auch noch ein kleines bisschen drüber sprechen. Und ansonsten natürlich immer wieder mal noch so ein bisschen aktuelle Themen, die der Michael mitgebracht hat. Denkt doch dran, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Follow, über jeden neuen Kanalabonnenten oder eben dann auch Leute, die uns auf Apple Podcasts und Spotify folgen. Genau, aber jetzt erzählen wir mich ja, was war los? Gefühlsmäßig jetzt so gestern zumindest, heute Morgen noch relativ ruhig. Erzähl mal, was sollte man aktuell wissen?
Genau, also wir hatten ja das letzte Mal dann am Freitag aufgenommen, wo dann schon die krasse Rallye war in China und die hatte sich ja auch am Freitag gehalten. Und da hatten wir ja schon am Freitag gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen, könnte jetzt so langsam too much sein, so 40% in wenigen Tagen bei vielen Aktien. Der Hang Seng, ich glaube, vom Jahrestief aufs Jahreshoch, das war schon krass und ich denke, es war eine Kombination aus jetzt neuer aufkeimender Hoffnung beziehungsweise Gier, auch von vielen Privatanlegern, aber eben auch ein Short Squeeze. Du hast ja gerade gesagt, wir haben Quartalsende und da ist es ja dann noch mal so, dass die Fonds und Hedgefonds dann ihre Berichte rausschicken. Und wenn man da dann, glaube ich, sieht, also ich stelle es mir so vor, wenn man da dann sieht, dass man hier Alibaba, Tencent und China alles short ist, das kommt nicht so gut an. Ich glaube, da wollten viele noch dann glattstellen. Vorm Quartal, und das hat er dann auch dafür gesorgt. Und am Montag gab es eben nochmal dieses große Gap nach oben. Aber da war jetzt dann gestern schon zu sehen, dass da doch jetzt Gewinnmitnahmen kamen, einige Aktien sogar ins Minus gerutscht. Also ich denke mal, es wird eine Konsolidierung geben. Man weiß nicht so genau, wie lange die dauert, aber so ein paar Tage mal, bis sich das alles einpendelt. Aber ich denke, mittelfristig könnte es sogar weiter nach oben gehen, beziehungsweise zumindest ja auch anderen Aktien helfen. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, alle, die so ein bisschen aktiv sind in China, die sind so ein bisschen zum Leben erweckt worden. Das ändert aber nichts daran, dass ich jetzt keine Langfristposition bei chinesischen Aktien habe. Ja, genau. Und gestern war dann noch zu sehen, dass am US-Markt, ja, gegen Handelsende kam nochmal so eine Kaufwelle, vielleicht auch nochmal so ein Schlussquartals-Push. Es gab einige Aussagen von Jerome Powell, dass er sich eher Zeit lassen kann, auch mit Zinssenkungen. Und jetzt preist der Markt für den November noch nur noch eine 25 Punkte Senkung ein. Und im Dezember dann nochmal. Zwischenzeitlich hätte man so gedacht, es könnten sogar nochmal 50 Basispunkte werden. Aber ich denke, damit kann der Markt auch ganz gut leben, weil ja zuletzt die ganzen Konjunkturdaten doch relativ robust waren. Deswegen ist es eigentlich jetzt eine gute Kombination. Der CNN Fear and Greed Index ist jetzt mittlerweile auch im extrem Greed-Bereich. Also ein bisschen Gier kommt wieder auf. Das heißt aber nicht, dass jetzt der Markt korrigieren muss. Das ist ja auch immer so ein, ja, ich sag mal, so ein Irrglaube, genauso wenig wie es heißen muss, dass man, wenn man in dem Extreme Fear ist, also in großer Angst, dass es dann direkt drehen muss. Das kann auch wochenlang in dem Bereich bleiben. Ja, aber es ist zumindest mal so eine kleine Warnung. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, das hatte ich auch heute Morgen bei uns schon mal gepostet, von Wedbush, der Analyst, der Dan Ives, der hat nochmal so ein paar sehr spannende Aussagen getätigt, jetzt zum Jahresende, ob es eine Rallye gibt und auch wie es nächstes Jahr weitergeht, vor allen Dingen mit KI-Aktien. Und er sagt, dieses Jahr könnte es nochmal 10% steigen im Tech-Sektor, nächstes Jahr weitere 20%, also da sieht es gut aus. Die Leader sind weiterhin Nvidia und Microsoft in Sachen KI, aber er sieht dort auch noch einige andere Aktien in der zweiten und dritten Reihe, unter anderem Oracle, sagt er, ServiceNow, Palantir, Salesforce, Dell, IBM, Apple, AMD. Das könnten so die Profiteure sein. Und er hat jetzt gesagt, wir glauben, dass der Gesamtmarkt für KI-Infrastrukturen von heute bis 2027 um das Zehnfache wachsen könnte, da diese KI-Grundlage der nächsten Jahre jetzt aufgebaut wird. Unsere Schätzungen zeigen, dass in den nächsten 3 Jahren KI-Ausgaben in Höhe von 1 Billion US-Dollar anstehen. Ja, und er sagt auch, und das ist ja wichtig, dass dann vielleicht jetzt auch im nächsten Jahr komplett neue Anwendungen entstehen könnten, die man jetzt noch gar nicht kennt. Also da bin ich mal gespannt. Es muss irgendwas kommen, weil diese Milliardenausgaben, die müssen irgendwann wieder reingeholt werden. Da sieht es ja aktuell noch eher mau aus, aber bin mal gespannt. Aber er bleibt auf jeden Fall sehr optimistisch.
Na gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, was nicht passiert, aber natürlich werden wir das weiter für euch covern dann, ja. Aber ich meine, wir selber, wir haben es ja schon oft gesagt, also gerade KI-Thema ist ein interessantes und ich sehe es halt auch tatsächlich eher so, dass es tatsächlich eher so sein könnte, dass es durch diese Ausgaben nicht, also genauso viele neue Einnahmen geben wird, sondern du das halt tatsächlich einfach brauchst, um eher am Markt überhaupt bestehen zu können, weil genau, du sonst halt so das Nachsehen dann einfach hast. Und daher, die Unternehmen werden sich schon was dabei denken, ja, oder beziehungsweise das wird schon seine Gründe haben, warum man das macht, weil ansonsten es nützt ja nichts, wenn du jetzt das Geld sparst, aber in 5 Jahren dann halt irgendwie nicht mehr konkurrenzfähig bist oder wahrscheinlich wäre es sogar viel früher, ja. Also ich glaube, bei vielen Unternehmen wird sich das gar nicht so massiv bei den Gewinnen dann auswirken, also halt durch Wachstum oder so, aber man wird halt seine Marktposition dann halt halten können und wie gesagt, also es sind dann halt notwendige Investitionen. Ja, es gibt viele Investitionen, die auch Unternehmen außerhalb des Tech-Sektors machen müssen, um eben konkurrenzfähig dann halt einfach zu bleiben. Ja, das bringt halt mal so einen Markt dann einfach mit sich. Ja, aber die meisten großen Tech-Unternehmen, auch gerade die ja Michael jetzt genannt hat, die haben sowieso keine Probleme zu wachsen. Ja, also die sind jetzt da nicht irgendwie unbedingt darauf angewiesen, jetzt durch KI wieder da neues Wachstum zu generieren, gerade wenn ich mir so die Cloud-Infrastrukturunternehmen anschaue, also wie viel Wachstum da in den nächsten Jahren alleine dadurch noch möglich ist. Und das sind ja gigantische Märkte. Also da reden wir nicht irgendwie so von kleinen Projekten, die mal so groß werden, aber gerade Azure, Google Cloud oder eben auch Amazon Web Service, also das sind ja viele Milliarden, die da jährlich mittlerweile mit dazukommen, ja, und halt auch hochprofitabel, genau. Aber man wird sehen, wie sich das Ganze noch widerspiegelt. Aber gerade auch so den ein oder anderen Kleinen können das da natürlich dann auch extrem positiv dann halt so überraschungstechnisch mal noch so nach oben spülen, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist jetzt im Vorfeld halt immer schwierig zu sehen. Wir haben jetzt einige Namen gehört von Unternehmen, die jetzt halt noch keine Billionen schwer sind. Sowas wie eine Palantir oder eben eine Dell und so. Das sind natürlich alles große Konzerne, aber jetzt eine andere Liga als jetzt eine Microsoft dann oder eine Nvidia, zumindest mal so vom
Michael Markt. Michael Dell, apropos, weil du es gerade sagst, ich glaube, der hatte jetzt gestern, genau, das gucke ich gerade nochmal nach, weil das auch ganz spannend ist, er hat einen richtig dicken Verkauf getätigt. Jetzt, ich gucke gerade nochmal.
Wer?
Der CEO, der Michael Dell. 10 Millionen Aktien für 1,24 Milliarden.
Ja,
also, ein bisschen auscashen. Ja, so wie Jensen Huang, der hat ja, glaube ich, auch für 700 irgendwas Millionen ausgecashed, es sei ihnen gegönnt. Ja, Dell ist ja mal im S&P gewesen, dann wieder komplett von der Börse runter, dann wieder an die Börse, jetzt wieder im S&P. Also die haben ja schon eine wilde Reise hinter sich. Und ich glaube, er hat damals auch wieder günstig dann die von der Börse genommen und jetzt casht er wieder aus. Also der macht es scheinbar irgendwie richtig. Ja. Er hat aber immer noch 16,9 Millionen Aktien, aber 10 Millionen verkauft. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Ja, also das ist für mich ja so ein Zeichen, dass er nicht mehr an die ganz großen weiteren Sprünge in der nächsten Zeit denkt.
Ja, ja, aber so ein bisschen gönnen darf man sich ja auch. Also ja, ich denke mal, der Mann wird auch nicht so ganz jung wahrscheinlich mehr sein. Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der ist 60 Jahre alt. Ja. Also Ich sag mir auch, also bei manchen habe ich echt das Gefühl, die wollen ihr ganzes Vermögen mit ins Grab dann nehmen. Also ich würde es tatsächlich ganz genauso machen. Gut, ich würde in
Ja.
dem Alter, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich mir schon gar nicht mehr das als CEO dann antun. Aber ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes dann als in der Regel, ja. Okay, dann springen wir mal weiter. Genau, wir sind ja heute schon beim Dividendenthema und da gibt es aber auch noch einige Nachrichten zu Aktien, die sowieso schon in den Sektor fallen. BASF ist ja gefühlt so seit dem Ukraine-Krieg eigentlich das Thema hier bei uns in Deutschland, weil es ja so einer unserer wenigen Weltkonzerne ist, sage ich jetzt mal. Ja, und die letzten Jahre sind wirklich nicht einfach gewesen. Und ich habe es ja schon oft gesagt, also BASF wird die Dividende kürzen müssen. Und so ist es jetzt tatsächlich auch gekommen. Also man hat angekündigt, dass man über die nächsten Jahre hingesehen die Gewinnbeteiligung auf den vorjährigen Niveaus halten wird. Also das bedeutet eben, dadurch, dass man jetzt natürlich sehr viel weniger Gewinn macht, wird auch sehr viel weniger ausgeschüttet dann. Also man rechnet so aktuell ungefähr damit, so mit 2,25 € je Aktie. Zum Vergleich, noch im Jahr 2023 hatte man eine Ausschüttung von 3,40 €. Man hat auch schon wieder angekündigt, ja, ich finde es schwierig, aber das kommen wir gleich, jetzt kommen wir erst zur Ankündigung. Man hat auch schon wieder Aktienrückkäufe angekündigt. Also das soll spätestens ab dem Jahr 2027 sein. Aber ich denke mir auch, ihr seid ein Unternehmen, ihr habt aktuell echt so viele Baustellen und so viele Probleme. Also
Erst nochmal bitte aufs Operative schauen, bevor wieder über
ja,
so ein Käse
also
nachgedacht wird. Ne?
ich weiß auch nicht. Das ist aber halt wieder so typisch so für ein deutsches Unternehmen. Ja, so die haben aktuell wirklich eine richtig, man kann eigentlich schon sagen, eine richtig schwere Krise. Gerade bei uns in Deutschland ist es natürlich sehr schwierig, auch mit den Energiekosten. Sie haben jetzt ja so durch China so ein bisschen wieder einen Lichtblick bekommen, weil sie da ja ihr größtes Projekt aller Zeiten haben und jetzt dann eben diese ganzen Stimulationen von der Regierung dann kommen. Das hat auch einer BASF wieder geholfen. Die hat, glaube ich, mal innerhalb von 2 Tagen, ich glaube, fast 10% zugelegt. Ich habe vorher gelesen, so von knapp 43,5 auf über 48 €. Ja, aber ich denke mir auch, ey, jetzt bekommt doch erstmal eure Sachen in den Griff. Da ist gerade so viel los. Ja, dann steht der Wintershallverkauf an. Dann hat man jetzt angekündigt, dass man mittelfristig vielleicht seine Agrarsparte an die Börse bringen möchte und so. Und man ist jetzt schon wieder im Jahr 2027 bei Aktienrückkäufen. Also finde ich ganz schwierig, weil das Unternehmen ja wirklich einige Probleme halt auch monetär halt einfach hat und jetzt schon wieder sozusagen das alles anzukündigen, ja, schwierig, ja. Also die Dividendenkürzung war absolut notwendig, meiner Meinung nach. Also man ist jetzt gerade dran, so 2 Milliarden pro Jahr auszuschütten. Man war ja davor bei über 3 Milliarden. Das spart schon mal ein bisschen was. Ich persönlich hätte da wahrscheinlich gerne doch noch eine größere Kürzung dann gesehen. Aber auf jeden Fall finde ich es jetzt positiv, dass man eben hier jetzt den Schritt gefasst hat, die Dividende zu kürzen. Und man weiß jetzt als Aktionär auch so ungefähr, was die nächsten Jahre halt auf einen zukommt, weil man hat da so ziemlich genau eben gesagt, also Gesamtausschüttung in den nächsten 4 Jahren sind es, die soll bei 8 Milliarden € dann eben liegen, genau, ja. Und das Aktienrückkaufprogramm, da rechnet man damit, dass es 4 Milliarden € wären. Also ich bin gespannt, ja, weil, wie gesagt, ich würde das jetzt als Aktionär auch noch nicht in Stein gemeißelt sehen, weil, wie gesagt, es ist aktuell sehr viel los bei einer BASF, aus den eben genannten Gründen dann. Die Agrarsparte, ist natürlich jetzt aktuell noch ein bisschen schwieriges Thema. Allerdings ist das auch erst so für das Jahr 2027 vorgesehen, weil aktuell wäre es natürlich keine gute Zeit, weil ja der Chemiebranche, da geht es ja richtig schlecht. Also sehr viele Unternehmer aus der Chemiebranche, die stehen ja wirklich nicht gut da. Deswegen wäre es jetzt aktuell kein guter Zeitpunkt. Aber wir wissen, in 2,5 bis 3 Jahren, da kann sich viel ändern an der Börse. Und kann natürlich auf jeden Fall Sinn machen und wäre mit Sicherheit eine gute Nachricht, dass man hier so einen Teilbörsengang von der Agrarsparte dann macht. Ich weiß nicht, ist für dich BASF, hattest du die mal im
Ich
Depot?
habe die auch immer
Wie?
noch so. Es ist eine kleine Position. Ich
Okay.
überlege ja auch schon die ganze Zeit. Ich wollte sie jetzt eigentlich irgendwann mal verkaufen, aber nicht genau da wieder in einem zyklischen Tief, sondern wenn es mal wieder ein bisschen besser aussieht. Da ist halt die große Frage, wann passiert das bei BASF mal? Ja, also gefühlt auch viele hausgemachte Probleme, aber es liegt natürlich auch an der Gesamtwirtschaft. Ne? Ich glaube, China vor allen Dingen bei dieser Basischemie, die fluten den Markt einfach, gibt Überkapazitäten und darunter leidet vor allen Dingen auch Ludwigshafen. Da haben sie, glaube ich, so auch Vieles, was nicht mehr wettbewerbsfähig ist, haben sie ja gesagt, das wollen sie jetzt teilweise auch dann dicht machen, sich umbauen und so, ne? Da haben sie jetzt auch gesagt, jetzt haben sie gesagt, die Mehrzahl der Anlagen ist zwar wettbewerbsfähig, aber einzelne Anlagen in Ludwigshafen erzielen keine ausreichenden Erträge mehr. Und ich meine, sie haben ja auch schon einiges geschlossen in Ludwigshafen, deswegen, ja, also jetzt mal sehen, ob mit dem Werk in China so eine kleine Wende kommt, oder ob das jetzt doch wieder weiter so zäh verläuft. Diese Dividendenkürzung ist ja das einzig Richtige, was sie machen konnten. Ansonsten wäre es ja so an die Substanz gegangen. Ich glaube, selbst mit der jetzigen Kürzung ist es in den nächsten Jahren immer noch, ich werde das nicht genau die Zahlen, aber recht knapp bemessen. Ne? Also es wird auch nicht einfach, die Cashflows da zu erzielen, die sie ausschütten wollen. Da muss es eine Belebung geben. Ansonsten ja, müssten sie wieder verkaufen oder sich stärker verschulden, was ja noch weniger Sinn macht. Aber spannend, dass der Markt insgesamt da jetzt nicht mehr negativ drauf reagiert hat, weil ich glaube, jedem klar war, dass da eine Kürzung kommen muss. Und mit dem neuen CEO war klar, dass er da jetzt mal erstmal aufräumt und er kann sich jetzt erstmal trauen am Anfang. Der, ich glaube, Bruder Müller war es ja, der hat sich, glaube ich, nicht getraut. Er wollte dort ohne Senkung abtreten. Ja, aber die ist jetzt im Bereich 47, 48 Euro. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt halt einfach bessere Aktien. Ja, deswegen bin ich weiter eher drauf und dran, die jetzt mal demnächst zu verkaufen. Aber ich habe mich immer noch nicht so ganz entschieden. Ja, sie haben, also bei mir ist sie im Minus, unterm Strich bin ich aber sogar im Plus, wenn man die Dividenden mit einrechnet, aber trotzdem halt extrem unterdurchschnittliche Rendite und das seit vielen Jahren, das muss man einfach sagen. Ne? Und ob da jetzt eine schnelle Wende kommt, ich meine, die Aktie, die ist hier auf dem Niveau von vor 5 Jahren, da war sie dort schon mal, also, und da waren sie teilweise schon, hier 2011 war sie auch schon auf dem Niveau, das hatten wir ja schon mal besprochen, dass sie ja seit Jahren es nicht schaffen, die Umsätze zu steigern und vor allen Dingen noch weniger schaffen, Gewinne zu steigern, ja, also dementsprechend irgendwie.
Chemie ist in den meisten Fällen halt auch nicht so jetzt für die ganz langfristigen Anleger, sondern eher so mal, um antizyklisch da dann einzusteigen. Also
eigentlich bei BASF immer, wenn es extrem schlecht aussieht, dann musst du eher mal schrittweise kaufen. Und wenn es dann wieder Prognoseerhöhungen und Pipapo gibt, dann ist es eigentlich fast mehr Zeit auszusteigen, weil es halt, wie du gesagt hast, so extrem zyklisch ist. Ne? Aber leichter gesagt als getan. Ne? Da findet man natürlich auch sehr schlecht den Absprung immer, aber ja, irgendwie. Ja.
Aber als eben langfristig orientierter Anleger wäre für mich eine BASF tatsächlich nie ein Thema. Sie haben jetzt noch gesagt, also bis Ende 2026 wollen Sie Ihre Einsparungen erreichen, also 2,1 Milliarden fortlaufend sollen pro Jahr gespart werden. Das wären ja dann ungefähr die Dividendenausschüttung. Also daran sieht man schon wieder so ein bisschen, wie absurd das Ganze halt ist. Also du sparst dann das Geld ein, um es quasi wieder als Dividenden dann auszuschütten. Ja, aber ich meine, klar, die Aktie hat sich über viele Jahre, wie du es jetzt gesagt hast, nicht bewegt. Da muss man halt die Leute irgendwie anders dann reinbekommen.
Einziger Grund für die Aktie ist die Dividende, ne? Und das wissen die natürlich auch. Deswegen haben sie jetzt auch nicht gesagt, wir machen jetzt eine Nullrunde oder so, weil ich glaube, dann wäre die Aktie richtig abgestürzt. Vielleicht wäre sogar das operativ sinnvoller gewesen, um sich dann erstmal operativ zu verstärken, das Geld im Konzern zu lassen, aber ich glaube, dann wäre das Vertrauen des Kapitalmarkts halt weg gewesen. Das können sie
ja
nicht machen.
Ja, gut, ich glaube, eine Nullrunde geht ja sowieso nicht. Also du musst ja was im DAX.
Ja, 5 Cent oder was das da ist, ne?
Die minimale Ding. Aber du sagst, also ich hätte es auch besser gesehen, wenn man da noch mehr den Kahlschlag erstmal gemacht, um halt einfach mal jetzt so seine Sachen ein bisschen besser ordnen zu können. Ja. Aber gut, wir werden auf jeden Fall auch BASF für euch weiter mitverfolgen, weil wir wissen, dass so eine Aktie ist, die viele von euch interessiert. Genau. An der Stelle noch eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr Aktien zum Beispiel auch gerne an Heimatbörsen kaufen wollt, können wir euch den Smart Broker Plus empfehlen. Da habt ihr die Möglichkeit, an über 20 Börsenplätze sehr kostengünstig Aktien zu kaufen. Also man hat hier ein sehr umfangreiches und eben auch ein kostengünstiges Angebot, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Und der Clou ist halt aktuell noch bei uns, nur wenn ihr unseren Code benutzt, das gibt es nirgendwo anders, bekommt ihr eine DHL-Aktie gratis obendrauf. Die bekommt ihr in den ersten 2 bis 4 Wochen dann eingebucht. Und die Aktion, die wird jetzt demnächst dann enden. Also ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, nach diesem Monat wird es die Aktion auf jeden Fall nicht mehr geben, aber wir werden es natürlich nochmal rechtzeitig dann sagen. Deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch gerne an. Ihr müsst dafür keinerlei irgendwelche Mindesttrades machen oder Mindesteinlagesumme. Die Aktie wird euch innerhalb der nächsten Wochen dann automatisch eingebucht. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, ersten angepinnten Kommentar oder wenn ihr auf den Podcast-Plattform einschaltet, in den Shownotes und damit auch wieder Werbung Ende. Genau. Als nächstes sprechen wir über eine Aktie, die Michael euch auch, so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, mitgebracht hat, als eine Aktie, die er gerade recht interessant findet. Aber da ist auch aktuell einiges los. Jetzt würde ich mal sagen, genau, hat es jetzt auch schon mit den Nachrichten aktuell zu tun, dass du eine CVS Health spannend momentan findest. Genau, erzähl mal ein bisschen, was da aktuell los ist. Da überschlagen sich ja so die letzten Tage so ein bisschen die Ereignisse. Es war ja ohnehin schon kein wirklich einfaches Jahr für CVS Health. Ja, erzähl mal.
Die hatten ja nochmal diese wirklich heftige Prognosesenkung, ja, wo man, also da war ich auch ein bisschen sprachlos. Ja, da gab es ja auch nochmal dann ein Gap von $67 auf $55, also hoch zweistellig sogar gefallen. Und da habe ich mir schon mal geschluckt und mir gesagt, okay, shit, das wird jetzt vielleicht doch eine Aktie, wo du sehr viel Geduld mitbringen musst. Wir hatten ja schon mehrmals drüber gesprochen, dass die Aktie auf dem Papier sehr günstig ist, dass es aber dieses Jahr eben trotzdem sehr schwierig wird, weil es ja eben diese Nachholeffekte gibt, beziehungsweise allgemein hohe Kosten für die Versorgung mit Operationen und so weiter. Das wurde ja alles nach hinten geschoben. Und dort sind die Kosten jetzt bei allen Versicherern viel höher als erwartet. Und das hat halt auch CVS Health getroffen. Und dementsprechend hat man jetzt mehrfach operativ enttäuscht. Meine Vermutung, das haben wir auch besprochen, ist aber, dass sich das in den nächsten Jahren dann widerlegt, weil das mal so, diese Effekte ja irgendwann mal enden, dann gibt es wieder Erhöhungen von den Beiträgen und dann steigen auch wieder die Margen bei CVS Health. Das war so die langfristige These, weil operativ haben sie eigentlich immer noch ganz gut Geld verdient und die Bewertung war ja sehr niedrig. Kann der Daniel nochmal gleich was zu sagen? Wieso die Aktie jetzt aber interessant wird, sind gleich zwei Meldungen. Ich muss mal gerade nochmal schauen. Genau, die erste Meldung war, dass ein Hedgefonds, ich weiß nicht, ob es eine Heuschrecke ist, auf jeden Fall ist ein Hedgefonds eingestiegen, Glenview heißt das, hat für 700 Millionen Euro CVS-Aktien gekauft. Das ist ungefähr so 1%, also nicht riesig, aber schon relevant. Und die haben jetzt direkt gesagt, sie möchten mit dem Management sprechen und auch über strategische Optionen diskutieren, um CVS Health wieder auf den richtigen Weg zu führen. Ja, sie sehen auf jeden Fall sehr großes Potenzial. Was ich spannend finde, also der Hedgefonds, der ist nur so, ich sag mal in Anführungszeichen, nur so 2,4, 2,5 Milliarden schwer. Und wenn man da dann 700 Millionen in eine Position reinbuttert, da scheint man auch schon recht überzeugt zu sein. Also da ist ein bisschen was los und die Aktie ist jetzt auch die letzten Tage ein bisschen angesprungen und hat jetzt auch wieder die $60-Marke überwunden. Diese Seitwärtsphase könnte beendet werden und das ist immer so die Frage, gibt es so mittelfristige Kurstreiber, dass es da vielleicht wieder besser aussehen könnte? Der eine sind allgemein sinkende Zinsen und so weiter, das hilft ja auch solchen Konzernen und jetzt eben aktivistische Investoren, wo man zuletzt häufiger gesehen hat, dass die doch schon teilweise auch Eindruck schinden können beim Management und dass dann das Managementunternehmen sich doch mal nochmal ein bisschen neu erfindet. Und so sieht es jetzt aus. Und ganz frisch heute kommt jetzt noch die Meldung, dass der Vorstand von CVS Health jetzt auch wohl unter Druck von den Investoren über eine Zerschlagung nachdenkt. Man hat da jetzt auch schon Banken kontaktiert und sich mit denen beraten. Und laut Nachrichtenagentur Reuters ist man dabei jetzt zu schauen, ob es vielleicht Sinn macht, eine Aufspaltung zwischen diesem Einzelhandelsgeschäft und der Versicherungseinheit zu tätigen. Ja, sie haben ja unter anderem, wie gesagt, hier diese ganzen CVS-Läden, wo es Arzneimittel und so ein Krams gibt und auch Kleinigkeiten zu essen und zu trinken und so. Die waren bei mir immer recht gut besucht, muss ich sagen, als ich in den USA war. Haben aber auch Probleme mit hier Diebstahl und so. Und da wollten sie jetzt auch einige Stores zumachen. Also da ist man auf jeden Fall jetzt gerade dabei. Und aber ich weiß noch nicht genau, wie weit das jetzt gedient ist, ob das so kommt und so. Aber Es birgt auf jeden Fall Fantasie und die Meldung von heute sorgt jetzt auch wieder dafür, dass die Aktie 2,4% vorbörslich im Plus ist. Also so eine Aufspaltung könnte auf jeden Fall wertschaffend sein für Aktionäre. Bin mal gespannt, ja. Und deswegen ist die Aktie für mich auch ein Kandidat, wo ich jetzt nochmal im Langfristdepot nachlegen werde. Ich bin aktuell damit auch, ich glaube, so 13% im Minus oder sowas in die Richtung, ja. Also mit dem Kurs. Es gab schon Dividenden, aber trotzdem war das bis jetzt eher ein Reinfall.
Ja, also man hat halt aktuell über 4% Dividendenrendite, 4,2%. Seit 27 Jahren haben sie sich auch nicht gesenkt. Hatten eben dieses Jahr jetzt diese richtig starke Prognosesenkung, das hauptsächlich an der Versicherungsbranche gelegen hat, weil das halt so ihr, also ich sag mal, die Sparte ist, mit der sie halt auch richtig Geld verdienen, ja. Was so ein bisschen ein Problem ist bei einer Abspaltung, das Apothekengeschäft ist halt nicht so interessant wie der Versicherungsbereich. Ja, die Frage, und im Versicherungsbereich gibt es für mich halt doch nochmal den einen oder anderen Titel, der ein bisschen spannender ist. Ja, also ich glaube da auch langfristig an einen Turnaround bei der Aktie, aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt sich entwickeln wird. Aber wir haben es ja im Fall von Starbucks eben gesehen, dass eine CVS Health hier ja, durchaus dann auch wieder so das Potenzial hat, sich mal wieder ein bisschen schneller umfangreich zu erholen, wenn eben diese aktivistischen Investoren dann dabei sind. Deswegen kann ich das doch recht gut nachvollziehen, dass man hier jetzt aktuell ja wieder mal so ein bisschen bullish ist und die Aktie vielleicht doch mal wieder so ein bisschen Leben eingehaucht bekommt. Also finde ich aktuell auch einen recht interessanten Zeitpunkt, um sich die Aktie mal so ein bisschen näher anzuschauen. Weil, wie gesagt, also wir hatten jetzt gerade mit Starbucks das ideale Beispiel und gerade eine CVS Health hat halt eben sich auch so ein bisschen Fett angefressen, wie man so schön sagt. Also da gibt es halt einiges an Einsparungspotenzial. Sie wollen zum Beispiel auch bis Ende des Jahres knapp 900 Filialen dann schließen, die nicht mehr so rentabel dann einfach sind. Und für sowas sind die aktivistischen Investoren immer recht gut. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass in einigen Wochen eine CVS Health deutlich höher steht als aktuell. Also jetzt natürlich nicht, dass sie jetzt ihren kompletten Rückgang aus diesem Jahr da wettmachen. Also das jetzt natürlich nicht, aber wer den Kursverlauf so von diesem Jahr kennt, der weiß eben, da gibt es auf jeden Fall einiges an Aufholpotenzial, ohne dass gleich wieder alles aufgeholt wurde. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen, ja. Eine Aktie fange ich mal mit meiner ersten an, die so auch die letzten, ja, man muss schon sagen, Monate, vielleicht sogar, ich muss jetzt gucken, ob es jetzt auch Jahre sind, nicht, dass ich das falsch sage, aber eine Nestle ist jetzt schon sehr lange nicht mehr wirklich gut gelaufen. Also in den letzten 3 Jahren minus 13%. Das ist natürlich nicht gerade der Stoff, aus dem Anlegerträume gemacht sind. Ja, um es mal vorsichtig zu sagen, weil die Dividende, die ist jetzt auch nicht so üppig, dass man das jetzt hätte auffangen können. Also wäre jetzt noch was anderes gewesen, wenn man da pro Jahr 10% Dividende ausgeschüttet hätte. Aber aktuell ist man bei 3,5% und seit 28 Jahren in Folge hat man die erhöht. Also man ist jetzt da auf einem recht interessanten Niveau, vor allem auch bewertungstechnisch, weil ich habe das mal für euch rausgesucht. Wir haben aktuell eine Free Cashflow Yield von 5,2% und das hatten sie in den letzten 10 Jahren gerade einmal. Das war im Jahr 2016. Da waren sie mal noch ein kleines bisschen höher als aktuell. Also bewertungstechnisch sind sie wirklich attraktiv, finde ich, für ein Unternehmen so also ihres Kalibers mit den Marken. Wir haben hier einen Forward-KGV von 17, EV-to-EBIT von 18 und operativ, es läuft jetzt nicht so schlecht. Ja, der Nahrungsmittelbranche ging es halt die letzten 1,5 bis 2 Jahre wirklich nicht so besonders gut, weil da halt eben viele Sachen eine Rolle gespielt haben. Natürlich auch Nestle, die ja hauptsächlich Markenprodukte anbieten. Denen schadet halt eine hohe Inflation auch, weil dann halt viele vom Markenprodukt dann doch wieder zum No-Name-Produkt dann gehen. Also das ist halt auch so zu einem großen Teil gerade die Käuferschicht, die eine Nestle gerne bedient. Aber an sich ist es ein Unternehmen, das ganz langfristig gesehen natürlich sehr gut aufgestellt ist und gerade jetzt mit einer Dividendenrendite von 3,5%. Sie sind ein Schweizer Unternehmen, man muss sich das mit einem Formular zurückholen. Das kriegt man aber in der Regel bei den Eidgenossen innerhalb von von wenigen Wochen zurück. Das ist nicht wie in Italien, wo du teilweise bis zu 3 Jahre auf deine Quellensteuererstattung warten musst. Also von daher, man muss es allerdings machen, denn bei der Schweiz hast du sonst, ich glaube, über 50% Abzüge. Also wenn man da mit einem Investment liebäugelt, muss man sich da auf jeden Fall von der Quellensteuer befreien lassen oder sie sich eben zurückholen, weil ansonsten hast du da wirklich extrem starke Abzüge und gerade bei 3,5% Dividendenrendite, da zeigt sich das natürlich schon extrem dann an. Aber finde ich aktuell ein wirklich spannendes Niveau für die Aktie, weil sie bewertungstechnisch ja so günstig wie fast nie momentan jetzt halt einfach ist. Ja, gerade
ja, wenn haben wir jetzt auch wieder einen neuen CEO, der Alte, der wollte ja auch mal umbauen, wollte die mal wieder auf Gewinn und Umsatzwachstum trimmen, hat aber nicht so wirklich geklappt. Ja, jetzt kommt der nächste, aber ich finde es eigentlich, ich habe Unilever im Depot, die hatten ja auch lange Zeit Probleme, haben sich dann aber jetzt berappelt. Und damals war, glaube ich, Nestle lief noch ganz gut. Der lief da eigentlich bis 2021 sehr gut. Und seitdem jetzt, ne, sieht es eher mau aus, weil sie ja, ich glaube, gar nicht mehr wachsen oder kaum wachsen. War das nicht auch bei Nestle so, dass quasi jetzt alle von den, ich sag mal, von den Markenherstellern teilweise ein bisschen übertrieben haben mit den Preiserhöhungen? Das war ja, also und dann denkst du dir halt schon als Verbraucher irgendwann, okay, dann greife ich jetzt doch eher zum No-Name-Produkt, weil wieso soll ich jetzt für XY so viel Geld zahlen? Also sie haben ja teilweise Preiserhöhungen durchgedrückt, da gab es ja dann auch nochmal diese Auslistungen und so, hat man ja alles mitbekommen. Ja. Ich habe ja am Wochenende erzählt, apropos verrückte Preise, war wieder im Lululemon Store, die wollen für einen Pulli 118 Euro haben. Wo ich mir echt sag, also sorry, es ist jetzt kein Dolce & Gabbana oder irgendwie sowas da, ne? Also es ist eine Sportmarke. Also und die Qualität ist zwar gut, aber für einen Sportpulli, ne, jetzt auch nichts irgendwie Wolle, nein, normaler Pulli, ohne alles, ohne Druck, 118 Euro. Also sorry. Es ist einfach, es geht doch irgendwann. Ich könnte es zwar kaufen, wenn ich wollte, aber es geht mir jetzt in dem Fall auch wirklich ums Prinzip. Also das ist für mich kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mehr. Und das hat man auch bei vielen Sachen im Supermarkt gesehen. Ich glaube, da runter leiden sie, aber auch diese Effekte laufen, glaube ich, jetzt bald aus, kann ich mir vorstellen.
Ja, also eben hatte ich ja gesagt, also das mit den Marken, einige haben da eben zum einen übertrieben und zum anderen mussten die Leute halt sparen. Und ja, ich finde halt auch zum großen Teil die Marken von Nestle, die sind halt absolut austauschbar. Ja, also da gibt's wenige Marken jetzt drin, wo ich jetzt sag, boah, ja, also da verzichten die Leute halt überhaupt nicht drauf oder so, weil gerade bei im Nahrungsmittelbereich, da gibt's quasi zu jedem auch ein adäquates No-Name-Produkt dann halt, ja, und das ist halt eines der Probleme, die eine Nestle, aber eben auch Unternehmen wie Unilever und so halt jetzt schon immer mehr zu spüren bekommen, weil gerade auch die Discounter da immer mehr Gas geben, aber halt auch ein Edeka und so da halt immer mehr Eigenmarken dann rausbringen. Natürlich, einige werden auch von den Unternehmen selber produziert, das wissen wir natürlich auch, aber da verdienst du natürlich nur Bruchteil dann dran, wie mit deinem überteuerten Markenprodukt dann halt. Ja, also ich selber, gerade so in dem Bereich, ich greife da auch immer zu den No-Name-Produkten, weil ich in der Regel auch immer weiß, von wem es dann eben ist oder so. Aber ich selber kaufe sowieso keine
gestern, es gibt ja Uncle Ben's, diesen Uncle Ben's Reis, der ist eigentlich echt nicht schlecht, aber auch eine Frechheit, ne? So ein Ding kostet irgendwie 2 Euro oder so. Kaufe ich immer nur im Angebot. Aber du machst du halt wirklich ein paar Sekunden in die Mikrowelle und dann kannst du das halt essen. Ne? Und da gibt es zum Beispiel im Aldi ein Fake-Produkt, das heißt irgendwie, was ist Bonri oder irgendwie sowas.
Ich dachte,
das gestern gegessen. Das ist wirklich so schlecht gewesen. Ich dachte wirklich, was ist das? Das ist auch so komplett klumpig. Einfach, du kriegst das gar nicht so erstmal so weich gemacht und so. Und dann habe ich das so im Mund gehabt. Boah.
Ja, also bei manchen Sachen muss man schon sagen,
da sind Markenprodukte deutlich besser. Ich finde es auch krass bei Mais übrigens. So Bonduelle Mais ist geil. Da kaufst du so billigen Jahre Mais oder so. Ey, da denkst du dir, was ist das denn? Ist das Futtermais oder was? Den kannst du nicht essen, so ist so richtig knochig irgendwie. Ja. Also bei manchen Sachen ist das schon krass.
Es geht halt da oft aber auch nicht wirklich um die Marke, sondern dass du qualitativ hochwertige Sachen halt kaufen solltest, ja. Weil gerade im Lebensmittelbereich ist es halt oft so, dass die Marken gar nicht wirklich besser sind, ja, aber die halt teurer sind, weil die so viel für die Werbung und so weiter ausgeben, weil sie sich halt die Marke über Jahrzehnte teilweise aufgebaut haben, ja. Aber gerade bei den Lebensmitteln sollte man halt auf jeden Fall nicht an der Qualität dann eben sparen.
Qualität, kurz zum Abschluss, so Qualität und Geschmack besser ist als beim Original ist bei Ripper Cola gegenüber Coca-Cola. Die habe ich gestern wieder getrunken.
Ja, hat er
Du
mir
magst sie doch so gerne, oder?
ganz stolz dann mir per WhatsApp dann geschickt, ja.
Genau, habe ich ganz stolz die River Cola erstmal geschickt. Ne? Gestern war Gönnung angesagt.
Genau, man gönnt sich ja sonst nichts, ja. Dann erzähl
Okay.
mal, was ist deine zweite Aktie, die du mitgebracht hast aus
Genau.
den
Ich habe mal noch eine
langweiligen
Aktie
Gründen?
mitgebracht, wo ich überlege, jetzt auch aufzustocken. Und zwar DHL. Eigentlich wären wir letzte Woche Dienstag, wenn Daniel nicht die Männergrippe erwischt hätte, wären wir sogar im Kapitalmarkttag gewesen, hätten da vor dort eine Podcast-Folge aufgenommen. Es hat leider nicht geklappt, aber es wurden da so ein paar spannende Sachen vorgestellt, was Strategie angeht und so weiter. Und das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das kam auch sehr gut an am Markt. Und das ist für mich eigentlich jetzt auf dem Niveau sehr spannend. Sie haben ja eine sehr hohe Dividendenrendite auch. Und haben mit DHL ja eines der führenden ja, Logistiknetzwerke. Und da wollen sie jetzt, zumindest will das das Management, das ist ja die Frage, ob sie das schaffen, bis 2030 ein Umsatzwachstum von 50% erreichen gegenüber 2023. Also da will man jetzt richtig Gas geben. Man stellt sich dafür auch neu aus, hat dann die Strukturen oder will die Strukturen anpassen. Man hat zum Beispiel das Post- oder das Paketgeschäft als eigene Gesellschaften ausgegliedert. Ich kann mir vorstellen, das habe ich zumindest auch irgendwo gelesen, dass dann irgendwann dieses ganze Postgeschäft abgestoßen werden soll, weil ich glaube, das ist ja eh so ein Markt, also dieses normale Briefgeschäft, das schrumpft ja jedes Jahr weiter. Ich glaube, die verdienen damit auch wenig Geld. Sie müssen da immer verhandeln wegen den Portogebühren und so. Und lustigerweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gefühlt kommt bei uns teilweise eine Woche lang kein Brief und dann kommt irgendwann der Briefträger und dann wirft er wieder fünf Sachen gleichzeitig ein. Also von wegen irgendwie tägliche Zustellung, das ist bei uns bei weitem nicht so. Kann auch sein, dass das an Krankheit und so weiter liegt, aber man hat irgendwie so das Gefühl, die haben keinen Bock mehr drauf. So ein bisschen, ja. Aber das sieht eigentlich echt ganz gut aus, muss ich sagen. Und wenn das wirklich gelingen sollte, dass sie so ein Umsatzwachstum hinlegen, dann ja, wäre die Aktie natürlich sehr, sehr spannend und sehr viel höher. Ich bin aber, da bin ich auch ehrlich, bei so diesem Bereich Logistik, also die Visibilität ist, glaube ich, sehr schlecht einfach. Ne? Man kann natürlich bis 2030 viel planen, aber wenn dann die Weltwirtschaft zum Beispiel schlechter läuft, das sieht man jetzt, ja, dann kommen da die ganze Zeit Gewinnwarnungen von FedEx und UPS und auch von DHL. Das weißt du halt alles nicht so genau. Ne? Aber grundsätzlich ist es ja schon ein spannendes Geschäftsmodell und wenn sie dort das umsetzen, was sie geplant haben, dann ja, sehe ich da gute Chancen. Ich gucke gerade nochmal in die eine Meldung rein. Also im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 82 Milliarden. Jetzt sagen sie, wir wollen schneller und profitabler wachsen. Und sie bauen dafür, wie gesagt, diese ganze Struktur, diese rechtliche Struktur neu, haben Gesellschaften ausgegliedert, um da flexibler zu sein und weiter Gas zu geben. Also DHL, was haben Sie? Ich glaube, fast 5% Dividendenrendite. Ich habe sie schon länger im Depot. Bin minimal im Plus mit der Position. Das ist für mich auch ein spannender Kandidat zum Nachkauf. Allerdings glaube ich nicht, dass die Aktie jetzt eine richtig krasse Kursrakete wird. Aber schaut man sich mal die langfristige Entwicklung an. Es gab ja auch mal da diesen Hype dann während Corona. Jetzt ist das komplett wieder abgeflacht. Aber langfristig ist doch die Tendenz deutlich besser als bei der BASF zum Beispiel, die ja dann irgendwie, was wir gesagt haben, gar nichts gebacken bekommen, was Umsatzwachstum und Ergebniswachstum angeht. Da sieht es bei DHL schon besser aus. Da kann ich mir vorstellen, dass man mit der Aktie vielleicht 10% im Jahr verdienen kann. Ja, also auf jeden Fall, die Chancen stehen für mich gar nicht so schlecht.
Ja, was man halt auch sagen kann, das ist jetzt halt aktuell auch ein recht interessanter Zeitpunkt bei der Aktie, weil sie jetzt schon länger nicht mehr gut gelaufen ist. Wir hatten jetzt gerade so zuletzt noch mal keine so guten Zahlen. Da gab es ja auch mal so noch mal einen kleineren Kursrutsch dann. Und die Aussichten an sich sind aber eigentlich ganz gut bei der Aktie. Deswegen, also ich finde gerade den Mix auch so recht spannend bei dem Unternehmen. Wir haben ein Forward KGV von 13, Free Cash Yield von fast 12%.
Ja,
Also
das ist schon krass.
Ich finde das Unternehmen auch aus Dividendensicht sehr interessant, eines unserer interessantesten Werte, die wir hier so bei uns in Deutschland haben, weil sie auch schon seit 15 Jahren die Dividende nicht mehr gesenkt haben. Ja, und ich habe
Genau, und jetzt kam noch ganz frisch, also dieses normale Briefporto, das soll mal wieder 10,5% teurer werden. Das wurde jetzt genehmigt und hat jetzt sich JP Morgan dazu geäußert, dass das auf jeden Fall auch nochmal eine sehr positive Nachricht ist. Also dann wird dieses Briefgeschäft auf jeden Fall wieder ein bisschen profitabler. Aber ich glaube, wie gesagt, mittelfristig, dass sie das gar nicht mehr so wirklich wollen, habe ich so das Gefühl. Aber schauen wir mal, ne? Also wenn man damit noch Geld verdient, ist es ja nicht so schlecht.
Ja, ich habe ja mal vor einigen Monaten mit dem Martin Ziegenbalg gesprochen. Das ist ja da der Chef der Investor Relations. Also die Zukunft ist ganz klar das Paketegeschäft. Damit verdienen die halt ihr Geld, das mit den Briefen. Das ist ja sowieso so ein aussterbendes Medium und Brief, weil heutzutage machst du ja alles online. Ja, also mittlerweile kannst du ja auch Unterschriften, Dokumente und alles online machen. Also wozu noch Briefe verschicken? Ja, also allein schon von meinem ökologischen Hintergedanken macht das halt irgendwie wenig Sinn,
Lohnt
ja.
sich nicht mehr wirklich, ja. Also ich
Genau,
glaube nicht, dass
ja.
es ganz verschwinden wird in den nächsten Jahren, aber ich glaube, was dieses Briefaufkommen sinkt ja schon, ja. Und auch so Postkarten und sowas, das gibt es ja fast gar nicht mehr oder sehr, sehr wenig. Ich glaube, es ist ja
Ja.
komplett eingebrochen mit Smartphones. Schickst mir lieber ein Foto per WhatsApp, als eine Postkarte zu verschicken,
Ja,
ne? Ist halt
klar,
so.
ja. Und vor allem Postkarten kommen die Hälfte als auch noch nicht an. Also Postkarten werden tatsächlich immer noch viele verschickt. Das haben wir jetzt auch wieder in den
Ja,
Sommerurlauben
das.
gemerkt. Aber manche sind erst 4 bis 6 Wochen,
Genau.
nachdem die Leute wieder da waren, dann angekommen. Gut, klar,
Genau.
das
Also
ist
es
nicht
dauert
unbedingt
wirklich, du bist immer schon wieder zu Hause, dann kommt irgendwann eine Postkarte,
das ist
aber.
natürlich kein DHL-Thema, weil das liegt ja eher dann an den ausländischen
Ja.
Zustellern. Aber also ich weiß auch damals, wo wir also in Japan oder in den USA waren, das sind teilweise von 5 Karten ist eine angekommen zu Hause. Also ja, sehr lustig auf jeden Fall. Genau. Dann die zweite Aktie, die ich mitgebracht habe, ist Comcast. Das ist einer der größten Netzbetreiber der USA, auch einer der größten Internetanbieter. Also sind sozusagen in der Konkurrenz zu AT&T und Verizon. Warum ich aber Comcast deutlich spannender finde als die anderen beiden genannten Unternehmen, hat ja tatsächlich sogar mehrere Gründe, denn die Dividende, die ist tatsächlich deutlich niedriger als beispielsweise bei einer Verizon. Also Comcast hat 2,9% Dividendenrendite, aber auch schon 16 Jahre in Folge gesteigert und auch hohe Wachstumsraten gehabt, 8,8% pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Das ist schon wirklich ziemlich hoch, gerade auch weil eine AT&T ja zum Beispiel mal Dividende kürzen musste, aber immer noch eine sehr hohe Rendite dann hier hatte. Sie haben zum einen nicht das Problem mit diesen Bleikabeln, das immer noch auf Verizon, AT&T wartet. Da weiß man noch so gar nicht, was mal rauskommen wird. Bei einer Comcast ist zum Beispiel aber auch so, sie geben nämlich sehr viel Geld auch für Aktienrückkäufe raus, während bei einer Verizon zum Beispiel in den letzten Jahren die ausstehende Anzahl an Aktien immer weiter gestiegen ist, hat Comcast also richtig Gas gegeben und eigene Aktien zurückgekauft. Also die sind in den letzten Jahren pro Jahr um über 2% rückläufig gewesen. Das ist natürlich schon richtig viel, ja. Also das finde ich halt auch, also als Anleger, der noch einen langen Horizont hat, ist das halt eigentlich auch viel attraktiver, meiner Meinung nach, wenn du also einen Mix hast aus Dividende, gutem Wachstum und eben Aktienrückkäufen, als dann eben eine Verizon, die da halt pro Jahr irgendwie 6 oder 7% rausknallt, dafür dann aber auch noch eine Verwässerung dann eben bei den Aktionären dann betreibt, ja. Also die haben, warte, ich mache euch gerade mal die Zahlen auf, damit ich es euch sagen kann. Also in den letzten 5 Jahren sind bei Verizon die Aktien, die ausstehenden, um 0,4% pro Jahr hochgegangen, in den letzten 2 Jahren sogar um 0,8%. Das liegt auch daran eben durch die hohen Zinsen. Diese ganzen Netzbetreiber, die haben natürlich gigantische Schulden, ja, aber darüber haben wir schon öfter gesprochen. Das muss man ein bisschen unter einem anderen Aspekt sehen, weil die oft auch dreistellige Milliardensummen an Sachanlagen dann eben besitzen, weil natürlich diese ganzen Netzsachen, das ist natürlich auch, da stehen auch viel Werte dahinter, gar keine Frage. Aber eine Comcast oder auch eine Verizon, also da reden wir teilweise von Nettoschulden von über 90 Milliarden. Also das kostet richtig viel an Zinsen eben. Vom Leverage ist es aber gerade auch bei einer Comcast eigentlich gar kein Problem. Die sind so bei ungefähr 2,5x. Also ist für so einen Kabelnetzbetreiber tatsächlich gar nicht mal so übertrieben. Und bei Comcast, da gehört auch ein Streamingdienst mit dazu. Die sind stark im Fernsehgeschäft tätig. Also die sind so überall ein bisschen mit dabei. Die sollen sehr stark wachsen in den nächsten Jahren. Und daher finde ich die gerade so aus dem Bereich aktuell wirklich sehr interessant. Die haben eine Payout-Ratio auf den Free Cashflow zuletzt von 33% gehabt, haben also wirklich genug Geld, um auch noch ihre anderen Sachen da mit zu handeln, um eben auch weiter die Dividenden anzuheben für Aktienrückkäufe und eben auch teilweise nochmal in die, zumindest, dass die Schulden nicht zu arg ausarten. Dementsprechend finde ich Comcast aktuell wirklich sehr spannend und auch deutlich attraktiver als eine Verizon, weil sie eben jetzt auch nicht diese anderen Probleme noch haben, wie eben die genannten aus dem vorherigen, genau wie ich es erzählt habe.
Ja, ich finde die Mobile US am besten, aber die machen ja auch, die machen ja mehr, die haben aber auch viel jetzt Glasfaser gemacht und so, die machen glaube ich auch viel mit Internet und so, aber sind ja hauptsächlich im Bereich Mobilfunk am Start.
Genau, allerdings hat T-Mobile US halt auch quasi keine Dividende, deswegen wäre sie jetzt dafür auch
abzuhören. Doch, die haben jetzt eine, die zahlen auch Dividende mittlerweile. Ja,
aber fast keine, also
nicht so da hoch, reden wir von. Aber ja, Sie zahlen Dividende und machen Aktienrückkäufe, haben jetzt auch gestartet, aber ja, es ist deutlich geringer wie bei den Etablierten, ja, aber dafür sind sie auch deutlich stärker gewachsen, also.
Ja.
Als Aktionär hast du mit der T-Mobile US auf jeden Fall deutlich mehr verdient, ja, weil die Aktie so gut gelaufen ist und auch die Telekom-Aktie dadurch.
Ja, genau, es sind beide sehr stark gewesen, aber halt auch, weil das US-Geschäft wirklich sehr stark ist und auch sie nicht dieses Bleikabel-Problem dann eben haben, dass sie eben noch auf die anderen zukommen könnte, genau. So, okay. Was hast du als dritte Aktie mitgebracht?
Ach, wollen wir noch machen? Ich dachte, wir sind jetzt okay. Ich habe jetzt noch ganz kurz, was ich noch spannend finde jetzt vor dem Hintergrund mit den sinkenden Zinsen, ist Home Depot. Da habe ich schon im Langfristdepot eine kleine Position. Allerdings ist sie jetzt auch die letzten Tage schon ganz gut angesprungen. Sie ist aber immer noch, in den letzten 4 Jahren eine riesige Seitwärtsphase, so kann man es, glaube ich, sagen. Sie war ja während Corona, wo dann jeder im Haus gewerkelt hat, mal bis $375 gestiegen. Dann kam sie zurück auf $250. Und jetzt ist sie wieder sogar bei $360, das war ein Euro, ich muss ja gerade auf Dollar gehen, ist sie wieder zuletzt deutlich gestiegen, was die Aktie aber jetzt doch eigentlich, ich sehe gerade sogar hier, die ist sogar am Allzeithoch, ich hatte den Eurokurs angeschaut, aber vielleicht bei dem kleinen Rücksetzer nochmal nachlegen, was halt jetzt schon interessant wird, wer sich erinnert, wir hatten auch mal drüber gesprochen, die Zahlen der Baumarktketten waren zuletzt immer eher so ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, im letzten Quartal sind sie noch minimal gewachsen, aber die Margen wurden wieder besser. Und das Management hatte halt immer gesagt, die Verbraucher und insgesamt wird sich halt zurückgehalten, weil die Finanzierungskosten für größere Projekte so hoch sind. Und wenn jetzt die Zinsen wieder sinken, dann kann dieses Pendel natürlich hier auch wieder zurückschlagen. Und Home Depot ist ja auch ein Unternehmen, was jedes Jahr steigende Dividenden zahlt, ordentlich Aktien zurückkauft. Und wer sich da mal den Chart anschaut, da werden langfristig brutale Werte geschaffen. Und bis jetzt war da jeder Rücksetzer auch eine Chance, ja. Wir haben jetzt, hätten wir mal diese Folge wie geplant vor 2 Wochen aufgenommen, da wäre es auf jeden Fall jetzt ein Top-Tipp gewesen, weil da wäre sie jetzt direkt ordentlich gestiegen. Aber es ist langfristig eine spannende Aktie, ja. Weil ich würde jetzt vielleicht mal abwarten, ob da mal ein Rücksetzer kommt, Richtung $380 oder so. Dann könnte man nochmal einsteigen, aber ich finde es eigentlich langfristig weiter eine spannende Aktie. Ist ein Langweiler, aber so eine Aktie, auch wenn die jetzt am Allzeithoch steht, ist für mich ein besseres Zeichen, wie zum Beispiel jetzt eine BASF, die irgendwie weit hinten steht. Es hat aber eben auch seine Gründe, ja, das darf man ja auch nie vergessen. Bei Home Depot sieht es eben ein bisschen besser aus. Nee, die ist gar nicht auf Allzeithoch, die war sogar schon mal bei, ich war nicht weit genug rausgesucht, die war schon mal bei $425, ist jetzt bei 405, aber ist nicht mehr weit weg vom Allzeithoch. Aber der Markt preist hier eben ein, dass wahrscheinlich das Geschäft doch wieder an Schwung aufnimmt. Ne? Also ist für mich langfristig eine spannende Aktie. Bei Schwäche kann man die immer mal aufsammeln.
Ja, bei meiner Frau ist es schon über 3 Jahre im Depot. Echt? Drin. Okay. Ja, und habe ich auch immer gesagt, finde ich auch ein interessantes Unternehmen, gar keine Frage. Ja. Und eine dritte Aktie habe ich euch auch mitgebracht, die deutlich schlechter als ihr Konkurrent zuletzt gelaufen ist. Und das ist PepsiCo. Ja, Cola ist ja wirklich sehr gut gelaufen die letzten Monate, weil sie aber auch teilweise bessere Zahlen präsentiert hatten. Aber das sollte eigentlich nicht so die operative Stärke von der PepsiCo hier schmälern. Also es finde ich ein wirklich sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Und wenn man eben so von der vom Dividendenaspekt ist betrachtet, 3,1% Dividendenrendite haben wir hier aktuell. Und auch hier würde ich eben sagen, ich finde sie so bewertungstechnisch, so mit Hinblick eben auf ihre Stärke. Also jetzt nicht, das Schnäppchen schlechthin, aber für ihre Verhältnisse haben sie jetzt doch auch aktuell wieder so ein bisschen eine Bewertung erreicht, die durchaus attraktiv ist. Also sind jetzt so bei einem Forward-KGV von 20. In den letzten Jahren hat es das tatsächlich nur sehr selten gegeben. Also bei ihnen war eher so die Regel 24, 25 als Forward-KGV.
Man hat eben sogar mal, weißt du, als wir darüber geredet hatten, wo wir gesagt haben, wie absurd das ist, dass Pepsi und so weiter höher bewertet war als Alphabet und so weiter. Ich glaube, das war ja dann auch irgendwann während dieser Hype-Phase, wo sie so krass die Preise angehoben haben und dann natürlich richtig Geld verdient haben. Aber auch das war dann jetzt schlägt das Pendel zurück.
Ja, und gerade solche Titel, es ist halt auch einer, der wieder prädestiniert dafür ist, wenn die Zinsen mal noch eben mehr gesenkt werden, dann werden die Leute wieder diese langweiligen Dividendenaktien suchen. Und ich glaube, es gibt kaum was Langweiligeres als eine Pepsi. Ja, also es gibt ein paar so, ich habe ja auch gesagt, ich finde auch eine Johnson & Johnson beispielsweise recht interessant aktuell. Auch eine Cola gehört dann natürlich mit dazu, aber die haben alle oft so hohe Bewertungen dann einfach gehabt. Und das ist jetzt eben mal so, in der letzten Zeit hat sich das dann doch mal wieder so ein bisschen normalisiert, sage ich jetzt mal. Und auf dem aktuellen Niveau finde ich eine PepsiCo doch recht spannend. Aber natürlich würde uns auch mal interessieren, welche Dividendenaktie findet ihr denn aktuell recht interessant? Schreibt die gerne mal unten in die Kommentare rein, dass wir auch darüber mal ein bisschen diskutieren können. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Michael wahrscheinlich nicht, der liest eh nie die Kommentare. Aber ihr wisst, wenigstens ich schaue sie mir immer an.
Genau. Ich habe die letzten Kommentare gelesen, aber sie haben sich viele gefreut, dass wir wieder zurück sind. Das hat mich dann auch gefreut.
Ja, also, ah ja, okay. Ja, dann ist ja gut. Ja, ja, dann. Ne? Ich wusste gar nicht, dass du weißt, wo die Kommentarsektion ist unter den Videos, aber ist gut, ja. Ja, jetzt, wir glauben das jetzt einfach mal, dass das tatsächlich so war dann, ja. Okay, also dann, wir wünschen euch weiterhin einen schönen Start in die Woche. Denkt dran, Smart Broker Link unbedingt abchecken, unten Videobeschreibung, Kommentar oder Shownotes und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, macht's gut.